Und im heutigen Katechismus geht es um das Vaterunser, genauer um die drei ersten Bitten. Und dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis zu dieser Sendung mit Diakon Florian Kopp und Gedanken von ihm zu den Bitten: Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Darüber hat vor einigen Jahren Diakon Florian Kopp aus Landsberg am Lech sich hier in der Katechismus-Sendung einige Gedanken gemacht, und da hören wir heute nochmal hinein. Zunächst die Frage: Was bedeutet geheiligt werde dein Name? Dazu lesen wir in den Punkten 588 und 89 im Kompendium: Den Namen Gottes heiligen ist vor allem ein Lob, das Gott als den Heiligen anerkennt. Gott hat Mose seinen heiligen Namen geoffenbart. Er hat gewollt, dass sein Volk ihm geweiht sei als ein heiliges Volk, in dem er wohnt. Und auf die Frage, wie wird der Name Gottes in uns und in der Welt geheiligt, sagt das Kompendium: Gott beruft uns, heilig zu sein. Seinen Namen heiligen bedeutet, danach verlangen, dass die Taufweihe unser ganzes Leben durchdringe. Außerdem bedeutet es, mit unserem Leben und mit unserem Gebet darum zu flehen, dass der Name Gottes von jedem Menschen erkannt und gepriesen werde.
Liebe Hörerinnen und Hörer, in dem Gebet, das uns Jesus selbst gelehrt hat, wendet er sich zuerst in drei Bitten an den Vater und ruft Gott um seiner selbst willen an. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Der Katechismus bringt diese Bitten mit den drei göttlichen Tugenden in Verbindung. Es geht ja um den Glauben an Gottes heiligen Namen und das Vertrauen in seine Macht, um die Hoffnung auf die Verwirklichung seines Reiches und um die Erfüllung seines Willens in der Kraft der Liebe. In der ersten Katechese haben wir darüber nachgedacht, warum wir Gott, unseren Vater, im Himmel nennen dürfen. Dabei sind uns vor allem drei Aspekte klar geworden. Zum einen sollen wir uns Gott in kindlichem Vertrauen nähern. Seit Jesus unser Bruder geworden ist, dürfen wir uns seine Freimut zu eigen machen. Andererseits sollen wir uns davor hüten, über Gott zu verfügen, uns selber ein Bild von ihm zu machen oder unsere psychische und familiäre Prägung auf ihn zu projizieren. Davor sind wir bewahrt, wenn wir auf Jesus schauen und uns am Glauben der Kirche orientieren. Freimut und Vertrauen setzen also unsere Ehrfurcht und den Willen zur Einheit voraus. Und drittens, wenn wir uns so Gott zur Verfügung stellen und zur Wohnstätte seiner Gegenwart werden, holen wir den Himmel auf die Erde herunter. Damit aufs Engste verbunden ist die erste Bitte des Herrengebets. Geheiligt werde dein Name ist eine Bitte, ein Verlangen und ein Warten, an denen Gott und der Mensch beteiligt sind, dass wir in Liebe heilig und untadelig leben vor Gott. Zwar ist die Heiligkeit Gottes der unzugängliche Brennpunkt seines ewigen Mysteriums, sagt der Katechismus Nummer 2809, sie ist also transzendent, das heißt jenseits all unserer menschlichen Vorstellungen von Heiligkeit, doch scheint etwas davon in der Schöpfung und Geschichte auf. Die Schrift spricht von der Herrlichkeit des Herrn, der Kabod Yahweh. Ursprünglich hat Gott den Menschen mit dieser Herrlichkeit gekrönt, wie es im Psalm 8 heißt, da er ihn ja als sein Abbild geschaffen hat. Durch die Sünde hat der Mensch jedoch die Herrlichkeit Gottes verloren, heißt es im Römerbrief. Nun zeigt der Schöpfer seine Heiligkeit, indem er seinen Namen offenbart, um den Menschen nach seinem Bild zu erneuern. So lesen wir im Kolosserbrief, 3. Kapitel, Vers 10. Dieser Name ist aber viel mehr als ein Begriff. Gott lässt sich ja nicht begreifen. Er übersteigt menschliches Fassungsvermögen. Er verweigert sich unserem Zugriff. Er entzieht sich unserer Verfügbarkeit und wird doch ansprechbar, wird zum Dialogpartner. Dies wird in der Szene am brennenden Dornbusch deutlich. Schon der namenlose Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs hat bereits eine Geschichte, eine Beziehung mit den Menschen seiner Wahl. Wenn er dem Drängen Moses nachgibt und seinen Namen offenbart, so erinnert er daran, dass alle Initiative bei ihm liegt. und Berufungen von ihm ausgehen. Denn Jahwe, das ist ein Name und doch kein Name, Zusage und zugleich Geheimnis. Ich bin, der ich bin oder der da sein wird. Ich werde mich erweisen oder, wie die griechische Bibel übersetzt, die Septuaginta, ich bin der Seiende. Ich bin Jahwe, der dich aus Ägypten, dem Sklavenhaus, befreit hat, steht über den 10 Geboten, deren ersten beide vor jedem Versuch warnen, sich Gott durch Bilder und Beschwörungen gefügig zu machen. Aus Ehrfurcht vor dem Geheimnis Gottes verzichten die Israeliten bis heute sogar darauf, den heiligen Namen überhaupt auszusprechen, um ihn nicht zu einem Götternamen zu degradieren. Vielmehr haben sie sich im Bund am Sinai verpflichtet, Gott ein heiliges oder geweihtes Volk zu sein. Denn der Name Gottes wohnt in ihm. Und doch wandte sich das Volk immer wieder vom heiligen Israel ab und entweihte seinen Namen unter den Völkern. In Rücksicht auf seinen eigenen Namen übt Gott immer wieder Geduld, bis er schließlich in Jesus seinen heiligen Namen im Fleisch als Retter offenbart. Dein Name werde geheiligt. Wer so betet, muss seine Berufung anerkennen, die bei der Taufe erlangte Heiligkeit zu bewahren, beziehungsweise, da wir ja Sünder sind, immer wieder zu erneuern. Er muss danach streben, in seinem ganzen Leben heilig zu sein, wie es im 1. Thessalonicher Brief heißt, beziehungsweise immer heiliger zu werden, denn Gottes Name will in uns und durch uns geheiligt werden. Es geht also gleichermaßen um seine Ehre und um unser Leben. Katechismus Nummer 2813. Denn es hängt von unserem Leben in Jesus und von unserem Gebet durch Christus ab, ob sein Name unter den Völkern geheiligt wird. In keinem anderen ist das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir das Heil erlangen könnten, sagt die Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 12. Der Katechismus zitiert Petrus Chrysologus. Das ist der Name, der der verlorenen Welt das Heil wiedergibt. Aber wir bitten, dass der Name Gottes durch unser Leben und in uns geheiligt werde. Handeln wir gut, so wird der Name Gottes gepriesen. Handeln wir schlecht, so wird er gelästert unter den Heiden. Damit seine Kirche die Sendung Jesu fortführe, das Reich Gottes zu verbreiten, bittet Jesus in seinem hohen priesterlichen Gebet: Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Der Katechismus lehrt, in dieser ersten Bitte seien alle anderen schon enthalten. In ihr ist die Erfüllung des göttlichen Willens als Erfüllung menschlicher Sehnsucht ebenso enthalten wie das Kommen des Reiches, in dem sich Heilung und Erlösung ereignet. Wer das Vaterunser in einem Stoßgebet verdichten will, der kann daher beten: Vater, um deines heiligen Namens willen, lass uns in deiner Gegenwart leben.
Sie sind beim Katechismus bei Radio Horeb, heute wieder mit Diakon Florian Kopp aus Landsberg am Lech, und Gedanken zu den Bitten des Vaterunser, dein Reich komme. Dazu lesen wir im Punkt 590 des Kompendium: Die Kirche bittet um das endgültige Kommen des Reiches Gottes durch die Wiederkunft Christi in Herrlichkeit. Aber sie bittet auch darum, dass das Reich Gottes schon jetzt wachse durch die Heiligung der Menschen im Geist und aufgrund ihres Einsatzes durch den Dienst an der Gerechtigkeit und am Frieden gemäß den Seligpreisungen. Diese Bitte ist der Ruf des Geistes und der Braut: Komm, Herr Jesus.
Was vom Himmel und vom Namen Gottes gesagt wurde, gilt auch für sein Reich. Wie in Jesus Himmel und Erde miteinander versöhnt sind, wie in ihm der Name des Vaters gegenwärtig ist, so ist auch durch ihn und mit ihm und in ihm die Herrschaft Gottes angebrochen. Sie hat mit der Verkündigung des Evangeliums begonnen, wird durch die eucharistische Mahlgemeinschaft ausgebreitet und schließlich in Herrlichkeit vollendet, wenn Christus sie dem Vater übergeben wird, sagt der Katechismus Nummer 2816. Mit dieser Bitte wird also das urchristliche Maranatha, das flehende Komm doch, der alten Kirche aufgegriffen. Der eschatologische Ruf des Geistes und der Braut auf der letzten Seite der Bibel, komm, Herr Jesus. Der Katechismus meint sogar, das Gebet des Herrn handle hauptsächlich vom endgültigen Kommen des Reiches Gottes durch die Wiederkunft Christi. Es wäre aber verkehrt, darin eine Vertröstung auf das Jenseits zu sehen. Vielmehr verpflichtet das Kommen des Reiches die Kirche zu ihrer Sendung in der Welt. Zitat: Denn die Berufung des Menschen zum ewigen Leben befreit ihn nicht von der Aufgabe, die vom Schöpfer erhaltenen Kräfte und Mittel für Gerechtigkeit und Frieden in dieser Welt einzusetzen, sondern bekräftigt diese Pflicht. Katechismus 2820. In diesem Zusammenhang wird die Bedeutung des Heiligen Geistes hervorgehoben, der seit Pfingsten das Werk Christi auf Erden weiterführt. Das bedeutet für die Getauften und erst recht für die Gefirmten, dass sie am Kampf zwischen dem Fleisch und dem Geist, zwischen dem Ego und der Seele teilnehmen. Nur wer sich in seinem Handeln, Denken und Reden reinhält, kann mit Zuversicht sprechen, dein Reich komme, sagt Cyril von Jerusalem. Das heißt auch, dass wir uns in der Unterscheidung der Geister üben müssen und nicht einfach jeden Fortschritt in Kultur und Gesellschaft schon für einen Beitrag zum Reich Gottes halten dürfen. Maßstab für jede Entwicklung ist die Liebe in Wahrheit, Caritas in Veritate, wie Papst Benedikt seine Sozialenzyklika genannt hat. Es ist der Wille des Vaters, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Und dieser Wille offenbart sich in dem obersten Gebot: Liebt einander. Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben.
Um das Vaterunser geht es heute in der Katechismus-Sendung bei Radio Horeb. Wir hören Diakon Florian Kopp. Die Bitte, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden, legt das Kompendium des Katechismus im Punkt 591 wie folgt aus. Dort steht, es ist der Wille des Vaters, dass alle Menschen gerettet werden. Jesus ist gekommen, um den Heilswillen des Vaters vollkommen zu erfüllen. Wir bitten Gott Vater, dass er unseren Willen mit dem Willen seines Sohnes vereine, nach dem Beispiel Marias und der Heiligen. Wir beten, dass sein gnädiger Ratschluss sich auf der Erde ganz erfülle, so wie im Himmel. Durch das Gebet können wir erkennen, was der Wille Gottes ist, und die Ausdauer erhalten, ihn zu erfüllen.
Jesus ist der personifizierte Wille des Vaters, das menschgewordene Wort, das bei seinem Eintritt in die Welt sprach: Ja, ich komme, deinen Willen, Gott, zu tun. Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 7, Katechismus Nummer 2824. Jesus, der bis in den Tod am Willen Gottes festhielt. Doch bleibt uns hier nicht das Wort im Hals stecken? Ist die Bitte, dein Wille geschehe, nicht allzu schwer für uns? Wir denken daran, wie Jesus auf dem Ölberg mit dem Willen des Vaters rang. Wir denken daran, wie Abraham und Isaak auf dem Berge Moria auf die Probe gestellt wurden. Und uns überkommt ein leichtes Unbehagen, vielleicht sogar Misstrauen gegenüber Gott. Welche Prüfungen wird er uns vielleicht auferlegen? Können wir diese Bitte überhaupt aufrichtig aussprechen? Das können wir nur in dem Maß, als wir in Jesu kindliches Vertrauen auf den bedingungslos liebenden Vater hineinwachsen. Er selbst fordert uns dazu auf: Bittet, dann wird euch gegeben. Sucht, dann werdet ihr finden. Klopft an, dann wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Wenn ein Sohn einen von euch, der sein Vater ist, um Brot bittet, wird der ihm etwa einen Stein geben? Und wenn er um einen Fisch bittet, gibt er ihm etwa statt des Fisches eine Schlange? Oder wenn er um ein Ei bittet, gibt er ihm etwa ein Skorpion? Wenn nun ihr, obwohl ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten? Diese Stelle aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 11, folgt übrigens nur ganz wenige Verse nach dem Vater Unser. Jesus fragt uns kritisch: Wie kommt ihr überhaupt darauf, dass vom guten Gott etwas Böses ausgehen könnte? Solange ihr nur darum bittet, wird der Vater euch geben, was gut für euch ist. Und nicht nur das Gute, sondern sogar das Beste wird euch zuteil. Der Heilige Geist, er weiß am besten, was ihr braucht. Deshalb sagt Paulus im 8. Kapitel des Römerbriefs: Wenn wir ehrlich sind, wissen wir doch gar nicht, was wir wirklich brauchen, worum wir aufrichtig bitten und wie wir beten sollen. Zitat: Deshalb tritt der Geist für uns ein, mit Seufzen, das wir nicht in Worte fassen können. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Geist begehrt, weil er im Sinne Gottes für die Heiligen eintritt. Wir wissen nur, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten gereicht. Im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 26 und folgende. Und dann erinnert der Apostel daran, dass Gott seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie soll er uns mit ihm nicht alles schenken? Vers 32. Paulus sagt nicht, dass Gott uns deshalb vor allem Leid in der Welt bewahren wird. Er selbst hat für das Evangelium sogar Demütigung, Verfolgung und Steinigung in Kauf genommen. Er sagt nicht, dass die, die Gott lieben, ab sofort in einem sorgenfreien, paradiesischen Zustand leben. Er zählt vielmehr eine ganze Liste von Bedrängnissen auf. Nur, die können uns nicht wirklich etwas anhaben. Zitat: Wer wird uns trennen von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Auch wenn geschrieben steht, deinetwegen werden wir täglich hingemordet, werden Opferschafen gleich geachtet. In all dem bleiben wir siegreich durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Gewalten der Höhe noch der Tiefe noch sonst etwas Geschaffenes vermag uns zu scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Verse 35 bis 38. Welche Wechselfälle das Leben auch für uns bereithält. Das Beste und Wesentliche kann uns keiner nehmen. Die Liebe Christi und sein Geist. Zuvor hat Paulus in diesem Kapitel davon gesprochen, dass die ganze Schöpfung noch in Geburtswehen liegt und sich stöhnend und seufzend nach dem Offenbarwerden der Kinder Gottes sehnt. Jetzt spricht er von derselben Sehnsucht des Geistes, der mit Seufzen für uns eintritt. Das 8. Kapitel des Römerbriefes liest sich wie ein Kommentar zu den ersten drei Bitten des Vaterunsers. Und es wird klar, wir sind einbezogen in das Erlösungswerk Christi. Wir werden nicht einfach herausgenommen aus Gottes Ringen um das Heil der Welt. Das ist unsere Berufung, unsere Sendung und unsere Würde, und darin besteht unsere Selbstverwirklichung. Oft begreifen wir den Sinn von Leiterfahrungen erst, wenn wir den Heiligen Geist fragen, was er von uns will, wozu er uns rufen will. Die Geschichte von Josef und seinen Brüdern etwa zeigt sehr schön, wie sehr Gottes Wege über unseren Wegen sind. Der Mensch denkt und Gott lenkt. Er kann auch auf krummen Zeilen gerade schreiben. Und auch die folgende Erzählung zeigt, dass Gott die Dinge von einer höheren Warte aus betrachtet. Ein Mann hatte ein kleines Gut, einen Ackergaul und einen Sohn. Zusammen mit ihm bestellte er das Feld. Doch eines Tages hatte sich der Gaul vom Acker gemacht und war davon. Was für ein Unglück, sagten die Leute, als sie davon hörten. Wer weiß, ob es Unglück ist, sagte der Bauer. Ein paar Tage darauf kam der Gaul zurück und hatte 7 Wildpferde in seinem Gefolge. Der Bauer freute sich und dankte Gott für dieses Geschenk. Welch ein Glück, sagten die Nachbarn, als sie davon erfuhren. Wir werden sehen, entgegnete der Bauer. Ein paar Tage später stürzte sein Sohn von einem der Pferde bei dem Versuch, es einzureiten, und brach sich das Bein. Was für ein Pech, sagten die Leute, als sie davon hörten. Wer weiß, ob es ein Unglück ist, sagte der Bauer den verwundeten Nachbarn. Da brach ein Krieg aus, und überall im Land wurden junge Männer eingezogen und ins Feld geschickt. Nur den Sohn des Bauern ließen sie daheim, weil er nicht gehen konnte. Welches Glück du doch hast, sagten die Leute. Aber was hätte der Bauer wohl alles unternommen, wenn er nicht dem Gottvertrauen diese Gelassenheit gewonnen hätte? Was ist also dran an dem Satz, dass jeder seines Glückes Schmied sei? Das hängt davon ab, wie wir ihn verstehen. Wenn damit gemeint ist, jeder ist sich selbst der Nächste, dann stimmt er sicher nicht. Wer nur nach dem Lustprinzip handelt, wer das Glück direkt anstrebt und erhaschen will, wird zwar Genüssen aller Art frönen, doch glücklich wird er nicht. Die Jagd nach der Lust und nach dem Spaß wird die Sehnsucht nach dem Glück und nach der Freude niemals stillen. Die Sehnsucht wird zur Sucht. Sie verkennt, dass wir unser Glück nicht ohne die Mitmenschen erreichen können und dass der einzige Bereich, in dem wir wirklich, trotz aller Wechselfälle und Niederlagen, die das Leben bringt, frei und souverän sind, der moralische ist. Nur unsere sittliche Entfaltung, unsere Persönlichkeit, unsere grundlegenden Entscheidungen und Überzeugungen, unsere innere Freiheit kann uns niemand nehmen. Von ihnen allein darf und kann überhaupt unser Glück abhängen. Schon die alten Stoiker haben davor gewarnt, das Lebensglück von unbeständigen und vergänglichen Dingen abhängig zu machen. Nur die Entfaltung unserer Talente im Dienst von sinnerfüllten Tätigkeiten und von sozialen Beziehungen beschert uns ein nachhaltiges Gefühl der Lebensfreude. Im letzten Jahrhundert wurde diese philosophische Einsicht von großen Psychologen wie Viktor Frankl und Erich Fromm bestätigt. Und heute liefert die Neurologie zahlreiche naturwissenschaftliche Belege dafür. Die Gleichung geht auf. Der Sinn des Lebens besteht in der Liebe. Und in der Liebe allein ist das Glück. Und wir Christen wissen, wer die Quelle der Liebe ist. Dass in dieser Welt das Glück eine relative und oft paradoxe Sache ist, geht auch aus den Seligpreisungen hervor. Glücklich, sagt Jesus da, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn ihnen gehört das Himmelreich. Wer jetzt satt und selbstzufrieden ist, wer nicht leidet an dem Unheil in der Welt, wer nicht mitfühlt mit den Armen, Unterdrückten, Ausgebeuteten und Verfolgten, dem ist nicht mehr zu helfen. Dagegen machen viele Menschen in der Nachfolge Christi die Erfahrung, dass sie inneren Frieden erfahren und Lebensfreude gewinnen, wenn sie ihr Leben Gott überlassen. Suche zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Alles andere wird euch dazugegeben. Und hier sehen wir wieder, dass das Kommen des Reiches keine abstrakte, jenseitige Größe ist, sondern unsere ureigene Aufgabe und Berufung in dieser Welt und Gesellschaft. Wer nach den Seligpreisungen lebt, baut mit an Gottes neuer Welt, der perfekten Gesellschaft und gehört zu seiner Familie. Auch in der Bitte, dass Gottes Willen auf Erden geschehe wie im Himmel, geht es um die Heiligkeit. Denn sie besteht in der Übereinstimmung unseres Willens mit dem Willen Gottes, der die Liebe ist. Aus uns selbst sind wir dazu völlig unfähig. Doch wenn wir Christus anhängen, können wir mit ihm ein einziger Geist werden und dadurch seinen Willen erfüllen, sagt Origenes. So wird dieser Wille auf Erden wie im Himmel vollkommen erfüllt. Wie kann das geschehen? Nur durch das Gebet können wir erkennen, was der Wille Gottes ist, steht im Römerbrief Kapitel 12, Vers 2, und Ausdauer erhalten, um ihn zu erfüllen, Hebräerbrief Kapitel 10, Vers 36. Und nur darauf kommt es an, wenn wir beten, sagt der Katechismus, 2826.
Das war der Katechismus bei Radio Horeb heute zum Vater Unser, den ersten drei Bitten. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Heute in einer Woche geht es auch wieder um das Vater Unser und auch dann hören wir wieder Diakon Florian Kopp aus Landsberg am Lech. Davon gibt's wie immer CD und Podcast. Schauen Sie dazu auf horeb.org. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Freude hier im weiteren Programm. Und natürlich beschließen wir diese Sendung, wo es um das zentrale Gebet des Christentums geht, beschließen wir natürlich auch diese Sendung mit einem Gebet und dem Segen.
Gott schenke euch, dass ihr seinen Namen heilig haltet in eurem Leben und in eurem Alltag. Er mache euch zu Bürgern seines Reiches und zu Boten seiner Herrschaft. Er gebe euch ein hörendes Herz, das seinen Willen allezeit erkennt und die Kraft, ihn zu erfüllen. Das gewähre euch der barmherzige und gütige dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.